Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
30.000 Tatverdächtige, noch in der Anonymität des Internets. Das ist die konkrete Zahl, die das Ausmaß des Kindesmissbrauchs im Fall Bergisch Gladbach verdeutlicht. Über die Erkenntnisse der Ermittler berichten wir in dieser Sendung. Es gibt Neuigkeiten zum Versuch, die wirtschaftlichen Schäden des Coronavirus zu bekämpfen. Das milliardenschwere Konjunkturpaket ist beschlossene Sache. Und wir schildern gleich, was sich Familien und KonsumentInnen davon versprechen können. Testen für alle. Und ohne konkreten Anlass, das plant der Freistaat Bayern mit seinem Ministerpräsidenten Markus Söder.
Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sogar noch schneller als befürchtet vor dem Herbst eine zweite Welle haben, eine schleichende Welle und überall regionale Lockdowns bekommen. Deswegen ist schnelles Handeln wichtig.
Warum der Plan aber auf Bedenken stößt, das ist eines unserer Themen. Den Hintergrund gibt's wie gewohnt hier ab 18.40 Uhr. Da geht es um das Virus in den Geschlechterverhältnissen, Corona und die Frauenförderung. Am Mikrofon dieser Informationen am Abend ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Monaten überbieten sich die Wirtschaftsexperten mit schlechten Prognosen. Unternehmer rufen laut nach Finanzhilfen, wenn sie überhaupt noch rufen können. Und der Bund macht im Jahr 2020 Rekordschulden, eben weil er die Wirtschaftskrise, die das Coronavirus mit sich gebracht hat, abfedern will. Heute haben Bundestag und Bundesrat das Konjunkturpaket gebilligt. 300 Euro für Familien und weniger Mehrwertsteuern. Ein Paket, das nicht alle für zielführend und für gerecht halten. Stefan Dietjen aus Berlin.
Der Mehrwertsteuersatz sinkt, befristet bis zum Jahresende von 19% auf 16%, der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5%. Familien erhalten einen einmaligen Bonus von rund 300 Euro pro Kind, weitere Hilfen und Steuerentlastungen für Alleinerziehende und Kommunen. Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Psychologie. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, bemüht sich, Aufbruchstimmung und Optimismus auszustrahlen.
Deutschland schaltet vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus mit dem klaren Anspruch, dass wir nicht zurück wollen auf los, sondern dass wir mit diesem Kickstart ein neues Level erreichen. Deutschland wird stärker, krisenfester und moderner aus dieser Krise rauskommen.
Politisches Marketing zur Konjunkturbelebung. Von einem Wumms hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz gesprochen, als die Spitzen der Koalition ihr Konjunkturpaket Anfang Juni vorgestellt hatten. Von der Opposition gibt es auch heute viel Zustimmung im Grundsatz. Ja, der Staat muss handeln, um die Wirtschaft vor dem Absturz zu bewahren. Aber die rhetorische Begleitmusik der Regierung reizt zum Widerspruch.
Sie reagieren und packen jetzt sozusagen die wirtschaftspolitische Schrotflinte aus und machen damit einmal Wumms. Aber ein lauter Knall ist eben noch kein Treffer, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Bundesregierung.
Sagt Florian Tonka von der FDP, und auch die Grünen greifen das saloppe Schlagwort des Bundesfinanzministers auf.
Ob, wie und wem dieses Herzstück wirklich helfen wird, Sie wissen es nicht. Ob es wirklich die Nachfrage ankurbeln wird, Sie wissen es nicht. Wird die Senkung der Mehrwertsteuer wirklich zu einer Reduzierung der Preise führen? Sie wissen es nicht, und einzelne Verbände und Unternehmen haben ja bereits angekündigt, dass sie genau das eben nicht machen werden.
Unkt der grüne Finanzpolitiker Daniel Bayers. Die Mehrwertsteuer sei das falsche Instrument, kritisiert auch Sarah Wagenknecht und macht einen Vorschlag für ein in den Augen der Linken gerechteres Mittel zur Konsumbelebung.
Von dem Betrag, den die Senkung der Mehrwertsteuer kostet, hätte man 20 Millionen Familien mit niedrigen Einkommen oder mit krisenbedingten Verlusten, also jedem zweiten Haushalt in Deutschland, einen Konsumscheck von 1.000 Euro schicken können, der im stationären Handel, in Restaurants, in Cafés, in Hotels, im Inland eingesetzt werden kann.
Am fundamentalsten in der Debatte des Bundestages die Kritik von rechts außen. Albrecht Glaser, stellvertretender Vorsitzender und Obmann der AfD, im Finanzausschuss bemängelt:
Keine Soli-Abschaffung, keine dauerhafte Ertragssteuersenkung, keine Steuervereinfachung, keine Bürokratieerleichterung, einfach nichts, was einer zwangskollabierten Volkswirtschaft wieder auf die Beine helfen könnte.
Zwei Stunden nach der Zustimmung im Bundestag liegt das Konjunkturpaket im Bundesrat. Wie üblich wird dort in einer anderen, ruhigeren Tonlage debattiert. Auch dort am Ende breite Zustimmung, aber auch kritische Töne. Stefan Weil, SPD und Ministerpräsident von Niedersachsen, erinnert daran, dass Bundesländer mit starker Automobilindustrie sich parteiübergreifend, aber vergeblich für eine Kaufprämie für Autos eingesetzt hatten.
Ein gezielter Impuls für die Konjunktur in diesem Sektor wäre in dieser Situation aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll gewesen. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen hatten in dieser Hinsicht auch einen Vorschlag unterbreitet, der leider keinen Gefallen gefunden hat. Hoffen wir, dass wir nicht in einigen Monaten unter ganz anderen Vorzeichen noch einmal darüber reden müssen.
Schon vorher werden sich Bundesrat und Bundestag in der zweiten Wochenhälfte mit dem Nachtragshaushalt beschäftigen. Einmal mehr muss von beiden Kammern des Parlaments die Schuldenbremse gelockert werden. Um den Weg für eine stärkere Unterstützung der Kommunen durch den Bund freizumachen, muss außerdem das Grundgesetz geändert werden.
Berichtet Stefan Detjen. Der Bund reagiert auf die Corona-Wirtschaftskrise mit einem Konjunkturpaket. Gegen den eigentlichen Verursacher, das Virus selbst, kämpft man in Deutschland gerade besonders im Norden NRWs, weil dort im Schlachtbetrieb Tönnies über 1500 Beschäftigte erkrankt sind oder waren. Jetzt hat das Land NRW darüber informiert, dass die Maßnahmen im Kreis Gütersloh verlängert werden, in Warendorf aber nicht. Frage an unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Wie hat Ministerpräsident Armin Laschet das begründet?
Letztendlich mit den Zahlen, den aktuellen Infektionszahlen sowie den Schlüssen, die die Experten daraus ziehen. Damit vor allem, dass es wohl keinen Übertrag auf die restliche Bevölkerung gegeben hat. Im kleinen Stil in Gütersloh wohl, gar so gut wie gar nicht im Kreis Warendorf. Und dementsprechend laufen die Beschränkungen für den Kreis Warendorf mit dem morgigen Tag aus. In Gütersloh, Sie haben es gesagt, wird das Ganze um eine Woche bis zum 7. Juli verlängert. So Ministerpräsident Armin Laschet da.
Wir sehen, dass die Inzidenz sich Tag für Tag verbessert. Es gibt Indizien dafür, dass auch im Kreis Gütersloh das Ereignis lokalisierbar ist. Aber als Vorsichtsmaßnahme werden wir, auch um weitere Testergebnisse abzuwarten, eine Woche den Lockdown verlängern und damit den Versuch machen, das Überspringen des Virus auf die allgemeine Bevölkerung endgültig ausschließen zu können.
Davon geht man, wie gesagt, auch weiter hinaus. Dennoch dieser Schritt nun, den auch der Landrat von Gütersloh, Sven-Georg Adenauer von der CDU, dennoch nachvollziehen kann.
Die Zahlen sind nun mal so, wie sie sind. Da kann man auch keinem was vormachen. Das sollte man auch nicht. Sie liegen klar über der wichtigen Marke von 50 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner, nämlich bei 112. Das ist zu hoch. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ist der Trend mutmachend. Wir hatten am vergangenen Dienstag noch eine Zahl von 270 und am Sonntag von 132. Es ist daher insgesamt nur folgerichtig, dass wir uns im Kreis Gütersloh noch etwas gedulden müssen.
Soweit also der Landrat von Gütersloh, Sven-Georg Adenauer.
In NRW war es ja jetzt zum ersten Mal so, dass zwei Kreise wieder zurückgesetzt wurden in strenge Maßnahmen. Insofern ja vielleicht ein Fingerzeig für den Rest der Republik. Wie sieht denn Armin Laschet das jetzt? Hat sich das Vorgehen bewährt?
Er sieht das schon so. Er betonte zu Anfang auch noch einmal, wie wichtig es sei, vor allem eben auch bei den Grundrechtseinschränkungen abzuwägen. Er sprach auch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts hier in Nordrhein-Westfalen von heute an. Das OVG hat diese Einschränkungen für den Kreis Gütersloh abgesägt. Allerdings hat es es versehen mit einem deutlichen Hinweis auf die zeitliche Begrenzung. Und Laschet sagte dann daher heute auch noch einmal, dass man diese 50er-Regelung, die sich nun scheinbar einzuspielen scheint, dass man diese Marke noch einmal hinterfragen müsse.
Ich denke, dass wir im Bund-Länder-Mechanismus noch einmal zu Präzisierungen kommen müssen, dass wir nicht ganze Kreise am Ende herausnehmen, sondern die Orte, wo wirklich Gefahr besteht. Und das werden wir mit den anderen Ländern, wenn diese Krise vorbei ist, einmal gemeinsam erörtern.
Denn, auch das war ganz interessant, er stand mit diesem Plädoyer nicht alleine. Auch der Landrat von Warendorf, Olaf Gericke, der stimmte ihm zu und sagte, es bräuchte zukünftig eben eine Präzisierung, weil das Infektionsgeschehen nämlich nicht überall gleich verlaufe.
Wir haben 13 Städte und Gemeinden und in 5 gibt es keine einzige Infektion. Darüber nachzudenken, es zu präzisieren, würde auch zu mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung führen. Das habe ich in den vergangenen Tagen erlebt.
Nämlich vor allem in diesen Kreisen, wo es keinerlei Infektionen gegeben haben soll.
Danke an unseren NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Und auch das noch zur Information. Österreich hat die allgemeine Reisewarnung für NRW aufgehoben. Um die 100 Euro kann ein Corona-Test kosten, mit Labormaterial und Personalkosten in den Praxen. Das will der Freistaat Bayern jetzt für alle seiner Bürgerinnen und Bürger übernehmen. Ein großer Batzen Geld bei so vielen Menschen und ein Vorhaben der bayerischen Landesregierung, das gar nicht so positiv aufgenommen wird, wie man vielleicht erst einmal denken würde. Über Vorschläge und Gegenstimmen. Barbara Schmidt-Matern.
Der Beginn der Sommerferien, überfüllte Urlaubsstrände im Norden und viel besuchte Ausflugsziele in der ganzen Republik. All das mag eine Rolle spielen, warum weit über den Kreis Gütersloh hinaus jetzt wieder intensiv über Art und Weise von Corona-Tests diskutiert wird. Vor allem einer bringt diese Debatte ins Rollen.
Testen ist das eine, Abstand halten ist andere,
sagt Markus Söder. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident legt noch eine Schippe drauf. Als erstes Bundesland will Bayern Corona-Tests für alle ermöglichen, egal ob jemand Symptome oder ein besonders hohes Infektionsrisiko hat. Sollten die Krankenkassen dafür nicht zahlen, übernimmt der Freistaat die Kosten.
Darüber hinaus bieten wir erstens eine 24-Stunden-Garantie an für jemanden, der Symptome zeigt. Wir hatten Situationen, dass die Leute in ganz Deutschland ewig warten müssen, bis sie, selbst wenn sie Symptome haben, Test bekommen, und darüber hinaus, wer glaubt, er könnte es haben, dem müssen wir doch eine solche Sicherheit geben können.
Den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach überzeugt das nur zum Teil. Im Grundsatz sei das bayerische Vorgehen richtig. Allerdings, mahnt der Sozialdemokrat in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, müssten die richtigen Leute getestet und die Tests selbst billiger werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beteuert unterdessen, dass die Landesbehörden und die örtlichen Gesundheitsämter die Lage im Griff hätten.
Entscheidend ist doch, dass wir bei jedem Ausbruch schnell nachvollziehen können, was ist passiert. Ist der Kern des Ausbruches, wie bei Tönnies, in einem bestimmten Betrieb? Ist es im Rahmen eines Gottesdienstes, was wir schon gesehen haben, Großfamilien feiern? Also entscheidend ist ja, dass wir wissen, woher kommt der Ausbruch und dass wir Infektionsketten schnell nachvollziehen und unterbrechen können.
Der Bund, so kündigt der CDU-Politiker an, wolle die Gesundheitsämter verstärkt unterstützen und in den kommenden Jahren bis zu 4 Milliarden Euro zuschießen, auch damit Testergebnisse nicht mehr weiter per Fax verschickt werden müssen. Anlasslose Corona-Massentests, wie Bayern sie plant, sieht Spahn skeptisch. Das wiege die Menschen in falscher Sicherheit, erhöhe das Risiko falsch positiver Ergebnisse und belaste die vorhandene Testkapazität, schreibt Spahn bei Twitter. CSU-Chef Söder versichert hingegen, dass besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, etwa in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen, auch weiterhin regelmäßig untersucht werden.
Das war aus Berlin ein Beitrag von Barbara Schmidt-Matern. Im vergangenen Oktober wurde in Bergisch Gladbach ein Mann wegen Missbrauch seiner Tochter überführt. Ermittlungen offenbarten ein riesiges Netzwerk von weiteren mutmaßlichen Tätern. Jetzt wurde erstmals eine Zahl genannt. Es soll 30.000 unbekannte Tatverdächtige geben. Und die Anonymität des Internets macht es sehr schwer, Unterstützer und Unterstützerinnen von Kindesmissbrauch zu ermitteln. Jochen Hilgers berichtet über die Erkenntnisse.
Vielleicht sind es sogar deutlich mehr Tatverdächtige, sagte ein Ermittler der Kölner Polizei. Angesichts der ungeheuren Zahl von 30.000 zeigte sich der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, aber schon geschockt genug.
Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß Kindesmissbrauch im Netz hat. Die ZAK-NRW ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse nur der Ermittlungsgruppe Berg. Tatkomplex Bergisch Gladbach. Mehr als 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
Bei der von Biesenbach erwähnten ZAK, der zentralen Ansprechstelle Cyberkriminalität, gründete er daher eine weitere Taskforce, bestehend aus 6 Staatsanwälten. Die sind bei der Kölner Staatsanwaltschaft angesiedelt. Im dortigen Polizeipräsidium sitzen weitere 200 Kripo-Beamte, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als die Chatverläufe zu zigfachem Kindesmissbrauch auszuwerten. Der Leiter der ZAK, Staatsanwalt Markus Hartmann, beschreibt das Unbegreifliche.
Chat-Teilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigene Neigung auszuleben, und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfinden soll, an einem Kind besonders effektiv gestalten können. Personen, die sich äußern, sie hätten sich nicht getraut, ein Kind zu missbrauchen, werden von den anderen Gesprächsteilnehmern ermutigt und geradezu bedrängt, doch nun endlich auch tatsächlich den Missbrauch in die Tat umzusetzen.
Die enorme Zahl an Tatverdächtigen ergibt sich aus Chatverläufen. Da tauschen mitunter jeweils bis zu 2000 Menschen unter Nicknames im Internet bisweilen härteste Kinderpornografie untereinander. Schon bei dem Tatverdächtigen aus Bergisch Gladbach waren 3 Terabyte an Beweismaterial sichergestellt worden. Daraus ergaben sich Spuren zu weiteren geschlossenen Chatforen, sagt ZAK-Chef Markus Hartmann.
Ich möchte Ihnen ersparen, wörtlich aus einzelnen Chats zu zitieren, die teils durchaus verstörend sind. Aber damit Sie einen Eindruck haben, dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen.
Beamte der Kölner Polizei vermuten viele Täter auch im Ausland. Chats seien nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch oder Russisch geführt worden. Möglicherweise sei die wirkliche Täterzahl noch viel höher. Zu große Hoffnung, sie alle zu ermitteln, sollte die Öffentlichkeit jedoch nicht haben. Ein Beamter aus der Ermittlungsgruppe sagte heute: Wenn wir am Ende meiner Dienstzeit, und die endet in 10 Jahren, eine dreistellige Zahl an Tätern überführt haben, dann ist das viel.
Jochen Hilgers berichtete. 18.25 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Es wurde als Schuss vor den Bug der Europäischen Zentralbank gewertet, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Anfang Mai. Darin hatten die Verfassungsrichter das Anleihekaufprogramm der EZB aus dem Jahr 2015 beanstandet. Die Notenbank habe damit ihr Mandat für die Geldpolitik überspannt und sie forderten die EZB auf, das Programm nachträglich auf seine Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Jetzt hat die EZB reagiert, Volker Findhammer berichtet.
Die Einsicht gilt als die Lösung des Problems. Die Bundestagsabgeordneten durften jetzt vertrauliche Dokumente einsehen, die von der Europäischen Zentralbank für einen möglichen Kompromiss vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vorbereitet wurden. Die Karlsruher Richter hatten ein Anleihekaufprogramm der EZB, das im Zuge der Finanzkrise Ende 2015 aufgelegt wurde, als nicht verfassungsgemäß eingestuft und die Zentralbank aufgefordert, der Bundesregierung und dem Bundestag darzulegen, dass die getätigten Käufe tatsächlich verhältnismäßig waren. Die Richter hatten dafür sogar eine Frist bis zum 4. August dieses Jahres gesetzt. Andernfalls hätte die Deutsche Bundesbank, die anteilig an den EZB-Programmen beteiligt ist, aus den Aufkaufprogrammen aussteigen müssen. Eine erhebliche Gratwanderung, weil die Europäische Zentralbank politisch unabhängig ist und sich eine Offenlegung deshalb verbietet. Vertraulichkeit lautete daher die zwingende Voraussetzung für die Aufklärung, auf die man sich verständigt hat. Der EZB-Rat hat deshalb Ende vergangener Woche als vertraulich eingestufte Dokumente für die Bundesregierung und den Bundestag freigegeben, die die Verhältnismäßigkeit der Käufer belegen sollen. Diese Berichte seien bereits geprüft worden, heißt es heute in einem Brief von Finanzminister Olaf Scholz an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Aus Sicht des Finanzministeriums habe die EZB ihre Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit der Anleihekäufe nachvollziehbar dargelegt, zitiert Reuters aus dem Schreiben. Scholz kündigte in dem Brief auch an, den Verfassungsrichtern die Dokumente der EZB zuzusenden und zugleich die Überzeugung darzulegen, wonach die Unterlagen der EZB die Anforderungen des Urteils vom 5. Mai erfüllen. Das sehen offenbar auch parteiübergreifend die Finanzexperten im Deutschen Bundestag so. Union, SPD, FDP und Grüne wollen sich in einem gemeinsamen Antrag hinter die im Urteil kritisierte Praxis der Europäischen Zentralbank stellen. Der Bundestag halte die Darlegung der EZB für nachvollziehbar, heißt es in einem der deutschen Presseagentur vorliegenden Entwurf für einen Antrag zu dem Urteil. Die Vorgaben zur Verhältnismäßigkeit seien mit den gewährten Auskünften erfüllt. Über den Antrag soll nach Möglichkeit noch in dieser Woche im Bundestag abgestimmt werden. Sollte der Bundestag dem Papier zustimmen, dann dürfte das ein wichtiger Schritt für die weitere Beteiligung der Bundesbank an den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank sein.
Berichtet Volker Findhammer. Der Bundestag hat momentan 111 Mitglieder mehr als die Regelgröße. Das sind 111 Abgeordnete, die die Abgeordnetenentschädigung von über 10.000 Euro brutto im Monat erhalten. Der aufgeblähte Bundestag, schon länger ein Aufreger. Eine Reform des Wahlrechts könnte das ändern, aber die Interessen sind so verschieden, dass eine Blockade droht. Heute hat die CSU einen Änderungsvorschlag präsentiert, der wurde aber nicht nur von den Oppositionsparteien weggewischt. Gudula Geuter berichtet.
Im Vorstand der Unionsbundestagsfraktion ringt man zur Stunde um einen Kompromiss. Auf dem Tisch liegen Vorschläge von Fraktionschef Ralf Brinkhaus und von der CSU. Und so viel ist klar, die Vorstellungen der Christsozialen würden andere Parteien nicht mittragen. Sie simulierten bloß Kompromissbereitschaft, schimpft die grüne Britta Hasselmann. Der Vorschlag sei kalter Kaffee. Die Partei wolle von ihrer Blockadehaltung ablenken, stimmt Marco Buschmann, FDP Hasselmann zu. Und der grüne Parteichef Robert Habeck bezeichnet die Koalition als handlungsunfähig.
Und das liegt aus unserer Sicht vor allem daran, dass die CSU
erst die Große Koalition und jetzt das ganze Land in ihre Geiselhaft genommen hat.
Dabei will auch die CSU den Bundestag verkleinert wissen. Für die Wahl in 5 Jahren will die Partei, so heißt es heute, dafür sogar größeren Wahlkreisen zustimmen. Für die Wahl im kommenden Jahr allerdings noch nicht. Da soll die Zahl der Abgeordneten auf 699 begrenzt werden, so Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegenüber Welt TV.
299 Wahlkreisabgeordnete, 400 Listenmandate. Und wenn man darüber hinausgeht, dann muss man proportional, das heißt verhältnismäßig in der Größe der Fraktionen, alle gleichermaßen reduzieren.
Das Problem, damit würde das Zweitstimmenergebnis verzerrt. Mit der Zweitstimme legen die Wähler das zahlenmäßige Verhältnis der Parteien zueinander fest. Mit der Erststimme für den Direktkandidaten wird bestimmt, wer es ist, der für die Partei auf diese Sitze in den Bundestag einzieht. Nur geht das rechnerisch meist nicht auf. Gerade in Zeiten, in denen die stärkste Partei schwach ist, Ergebnisse um die 30% erzielt, erringt sie mehr Direktmandate, als ihr zustehen, die sogenannten Überhangmandate. Der Vorschlag der CSU bedeutet, diese Überhangmandate bleiben bestehen, gekürzt werden soll bei den Listenplätzen auf Kosten des gleichen Werts aller Stimmen. Die CSU hingegen wehrt sich gegen Vorschläge der SPD und nun auch von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, denn die wollen generell kürzen, bei Ausgleichsmandaten, aber auch bei Direktmandaten. Der Obmann der CSU für das Wahlrecht, Michael Frieser, widerspricht am Morgen in Deutschlandfunk.
Wir müssen einfach deutlich sagen, dass ein Vorschlag, der am Ende Wahlkreisbewerbern, Menschen, die sich um ein Mandat bewerben, dieses Mandat, obwohl sie es gewonnen haben, nicht zuteilt, ist aus unserer Sichtweise verfassungswidrig.
Dabei hatte Brinkhaus die Zahl der Mandate, die bleiben sollten, mit 750 extra hochgewählt. So sollte die CSU ihre Direktmandate behalten können. Schon deshalb widerspricht Carsten Schneider für die SPD. Seiner Partei schweben 699 Sitze vor. FDP, Linke und Grüne könnten mit dem SPD-Vorschlag zwar leben, an sich aber wollen sie, dass erst gar keine Überhangmandate entstehen, unter anderem durch weniger Wahlkreise. Über ihren Vorschlag entscheidet der Bundestag am Freitag. Auch wenn Carsten Schneider das gut fände, bisher ist die Abstimmung nicht freigegeben. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann will trotzdem für den Oppositionsvorschlag stimmen, wenn die Koalition zu keiner Einigkeit findet und damit zum ersten Mal in 30 Jahren nicht mit seiner SPD.
Aus Berlin, Gudula Geuter. François Fillon war vor 3 Jahren sehr aussichtsreicher Kandidat für das französische Präsidentenamt. Dann enthüllten Medien, dass er seine Ehefrau jahrelang von Parlamentsgeldern bezahlt hatte. Wegen dieser Scheinbeschäftigung sind die Fillons heute verurteilt worden. Martin Bohne berichtet.
5 Jahre Haft. Mit diesem Urteil schlossen sich die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. 3 Jahre davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. 2 Jahre muss Fillon aber im Gefängnis absitzen. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 375.000 Euro. Fillon hatte seine Ehefrau zwischen 1998 und 2013 als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt bzw. durch seinen Stellvertreter beschäftigen lassen. Penelope Fillon erhielt dafür über 600.000 Euro. Dabei hat es sich nach Auffassung des Gerichts aber um eine Scheinbeschäftigung gehandelt. Fillons Ehefrau habe lediglich Post übermittelt und ihre Bezahlung habe in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung gestanden. Penelope Fillon wurde ebenfalls schuldig gesprochen und zu einer 2-jährigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldzahlung von ebenfalls 375.000 Euro verurteilt. Fillon hat die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Seine Anwälte haben auch bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt. François Fillon galt 2017 als Favorit im Rennen um die Präsidentschaft, bis die Satirezeitschrift Le Canard Enchaîné die Scheinbeschäftigungsaffäre ans Licht brachte und Fillon im ersten Wahlgang mit nur 20% der Stimmen ausschied. Von 2007 bis 2012 hatte er Präsident Sarkozy 5 Jahre lang als Premierminister gedient.
Gewonnen hat die Präsidentenwahl vor 3 Jahren bekanntlich Fillons Konkurrent Emmanuel Macron mit seiner Regierungspartei La République En Marche, die ja den Wunsch nach Aufbruchsstimmung im wirtschaftlich gebeutelten Frankreich schon im Namen trägt. Bei den Kommunalwahlen ist Macrons Partei aber jetzt quasi leer ausgegangen. Die Grünen haben in vielen Orten das Zepter übernommen. Über die Reaktion berichtet unser Korrespondent Jürgen König.
Ganz Frankreich spricht von der Vague Verte, der grünen Welle, nach diesem Erdrutschsieg der Grünen und der mit ihnen verbündeten Parteien. Oft war das die sozialistische Linke, etwa in Lyon, Marseille und Bordeaux. Mancherorts, zum Beispiel in Straßburg, gewannen die Grünen auch in Konkurrenz mit den Sozialisten. Die Grünen gelten landesweit als die großen Gewinner der Wahl. deren stellvertretende Generalsekretärin Sandra Rigol im Sender France 2. Durch dieses Wahlergebnis bekommen die Grünen in Frankreich eine enorme Verantwortung. All die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die jetzt in den großen Städten, aber auch auf dem Land gewählt wurden, werden die große Aufgabe, den ökologischen Umbau des Landes, jetzt wirklich vorantreiben müssen. Die traditionellen Parteien wurden dieser Aufgabe nicht gerecht. Wir müssen jetzt tun, was nötig ist, den Franzosen andere Wege vorschlagen. Im Gegenzug gilt die Präsidentenpartei La République En Marche als die große Verliererin der Wahl. Von einer Enttäuschung sprach noch am Wahlabend Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye. Viele französische Zeitungen schreiben heute von einem Fiasko. Der Europaabgeordnete von La République En Marche, der Macron vertraute, Pierre-Alexandre Anglade, seit gestern spricht man von einer historischen Niederlage unserer Partei. Das muss man doch ein bisschen zurechtrücken. Es war ein sehr schlechtes Ergebnis, ja, aber wir sind eine junge politische Bewegung. Es gibt uns erst seit 4 Jahren. Wir haben die Präsidentenwahl und die Parlamentswahlen gewonnen. Jetzt bei den Kommunalwahlen haben wir unsere Zahl der Abgeordneten immerhin verdoppeln können. Wir werden voraussichtlich rund 10.000 Abgeordnete im Land stellen. Und das ist doch auch was. Dass die großen Städte nicht gewonnen wurden, ja, das tut weh. Aber es ist wahr, dass in certaines grandes villes, wo man hätte ein gutes Resultat erwarten können, das Resultat nicht au rendezvous. Besonders bitter für die Präsidentenpartei ist, dass auch das Rathaus von Lyon an die Grünen ging. Lyon war eine der Urzellen von La République En Marche. Gérard Colomb war 20 Jahre lang Bürgermeister von Lyon und wurde einer der ersten prominenten Förderer Emmanuel Macrons. Doch auch Gérard Colomb wurde abgewählt. Ihm folgt im Amt Grégory Doucet, ein Politiker, den vor 6 Monaten noch so gut wie niemand kannte. Die weltweite Klimaschutzdebatte habe den Grünen in Frankreich den Boden bereitet, so wird ihr Erfolg überwiegend begründet. Zudem seien die Grünen mit relativ jungen und durch bürgernahen Politikerinnen und Politikern aufgetreten. Hervorgehoben wird reihum auch, dass die langjährigen Volksparteien, die Sozialisten und die konservativen Republikaner, relativ gut abgeschnitten hätten. Dagegen hätten die extremen Parteien der Linken wie der Rechten keine großen Erfolge erzielen können. Dass das Rassemblement National von Marine Le Pen in Perpignan zum ersten Mal den Bürgermeister in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern stellen kann, sei nur ein symbolischer Erfolg, kommentierte Christophe Barbier im Sender BFM. Gleichwohl sei der Wahltag ein schlechter Tag für Populisten gewesen.
Eine Niederlage, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute sicher noch verdauen musste. Ein Termin bei Freunden in Deutschland könnte ihm zumindest kurzzeitig dabei helfen. Angela Merkel hat ihn am Nachmittag auf Schloss Meseberg bei Berlin empfangen. 2 Tage bevor Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt, üben Merkel und Macron also demonstrativ den Schulterschluss. Das beobachtet Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme für uns. Herr Remme, welche Zeichen werden denn von den beiden schon gesendet?
Ich glaube, Sie haben das wichtige Stichwort gerade genannt. Schulterschluss, das soll das symbolische Bild sein, das hier von Schloss Meseberg ausgeht. Das ist der Impuls, der im Mai auf dem Höhepunkt der, sagen wir, europäischen Corona-Krise noch gesetzt wurde mit diesem Plan für den Wiederaufbau und dem großen Sprung, der großen Bewegung inhaltlich, die Bundeskanzlerin dann vollzogen hat, weg von möglichen Krediten für Hauptbetroffene hin zu Zuschüssen, also eine politische, ich will nicht sagen Kehrtwende, aber doch deutliche Bewegung, die in Paris mit großer Genugtuung verzeichnet wurde. Nur so war dann dieser Schulterschluss und der Vorschlag Deutschland und Frankreichs für die 500 Milliarden möglich, die dann ja Grundlage waren für die Pläne der Kommission. Die Pressekonferenz hier nach dem Gespräch, Macron ist übrigens der erste ausländische Staatsgast nach dem Lockdown hier in Deutschland, war mal für 18 Uhr terminiert, dann für 18.30 Uhr. Also ich denke mal, sie wird in den nächsten Minuten beginnen und dann wird vermutlich sehr viel über diesen Plan geredet, der ja noch nicht umgesetzt werden kann, weil es schließlich einen Kompromiss braucht mit denjenigen Ländern, die nicht damit einverstanden sind, dass hier ohne weiteres Zuschüsse vergeben werden.
Das heißt, die beiden wollen das Ganze möglicherweise auch nutzen als eine Werbeveranstaltung für diesen Fonds heute.
Ja, es ist durchaus ja das Timing nicht zufällig. Merkel steht zwei Tage vor dieser großen Bewährungsprobe am Ende ihrer Amtszeit. Macron, wir haben das gerade gehört, kommt als Wahlverlierer hier nach Berlin. Und ich glaube, da wird auch versucht, ein großer Bogen zu schlagen. Deutschland hat die Ratspräsidentschaft jetzt. Es folgt Portugal, dann Slowenien. Aber im ersten Halbjahr 2022, da sind die Franzosen dran. Und da sieht man hier eine mögliche inhaltliche Klammer.
Das war Klaus Remmer aus Berlin. Vielen Dank für diese Information. Alles Weitere dazu in Das war der Tag hier im Deutschlandfunk um 23.10 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend mit Marina Schweizer am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und tschüss.